Die 42. Lateinamerika-Woche. Vom 26. Januar bis zum 3. Februar in der Villa Leon. Die Lateinamerika-Woche bietet dieses Jahr wieder literarische, musikalische, künstlerische und politische Einblicke in die Länder des Subkontinents. Der Stoffwechsel begleitet die Experten und Akteure der Lateinamerika-Woche und bringt täglich spannende Interviews. Und auch das Filmhaus ist wieder mit dabei. Vom 7. bis zum 13. Februar läuft hier die Lateinamerika-Filmwoche. Die 42. Lateinamerika-Woche. Vom 26. Januar bis zum 3. Februar in der Villa Leon und im Stoffwechsel.
Ihr hört den Stoffwechsel hier bei Radio Z auf der 95,8, euer Magazin für Politik und Kultur. Die Lateinamerikanische Woche in Nürnberg steht wieder an und thematisch dazu haben wir euch etwas vorbereitet. Von geflüchteten Juden, Altdeutschen und Nazis in Bolivien berichtet Juliana Ströbele-Gregor bei den Lateinamerika-Wochen am Sonntag. Sie hat vor kurzem ein Buch über die deutsche Communities in den 50er Jahren in Bolivien veröffentlicht. Als Tochter des ersten westdeutschen Gesandten nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie die deutsche Einwanderung miterlebt. Während die Nachkriegsgeschichte in Deutschland geprägt ist von Wiederaufbau und versuchter Entnazifizierung, treffen in Südamerika Altdeutsche, die schon vor dem Krieg dort waren. Von den Nazis geflüchteten Juden und nach dem Krieg flüchtenden Nazis aufeinander. Ströbele-Gregor beschreibt die Verflechtung dieser Communities, die Stimmung in und zwischen ihnen, den offenen Antisemitismus, berichtet schließlich von den Schulfreunden, die sich letztlich der Guerilla angeschlossen haben. Sie beschäftigt sich normalerweise mit den Rechten indigener Frauen, hat sich aber in ihrem jüngsten Buch eben mit den eigenen Erinnerungssplittern gewühlt. Ströbele-Gregor hat gesucht in ihrer eigenen Biografie, in Gesprächen mit Freunden und Bekannten, in bolivianischen Archiven und im Archiv des Auswärtigen Amtes, um die deutsche Communities in Bolivien der 50er Jahre zu beschreiben. Ihr hört ein Interview meiner Kollegin Anja Gemeinwieser mit Juliana Ströbele-Gregor zu ihren Berichten.
In dieser Zeit war Krieg ja noch nicht sehr lange her, war die Anzahl von geflüchteten Juden und Jüdinnen in Bolivien noch sehr groß, denn Bolivien war neben der Dominikanischen Republik und Shanghai die einzigen Orte, die flüchtenden Juden Exil ermöglichten. Und es kamen über 10.000 da ab 38 bis 40, wo dann diese Öffnung wieder geschlossen wurde, nach Bolivien. Und ich hatte eben da und meine Eltern viele Bekannte und auch Freunde in den verschiedenen jüdischen Kreisen und gleichzeitig natürlich auch in dieser deutschen Kolonie. Aber das waren eben zwar nicht große Mengen von Menschen, aber sehr einflussreiche, weil wirtschaftlich sehr erfolgreiche Menschen, die zum Teil Anfang des 20. Jahrhunderts bereits gekommen waren und da dann ihre Schulen aufgebaut haben, große Unternehmen und sehr eng mit der bolivianischen Oberschicht auch verknüpft waren. Und dann gab es, und das war eben auch meine Erinnerung, die Nazis, also die Nazis, die dann nach dem Krieg gekommen waren. Und diese deutsche Schule war, oder auch die ganze deutsche Community, war sehr deutsch-national gewesen und daher hatte der Nationalsozialismus auch bei vielen sehr leichtes Spiel. Es hat sich schon 1933 eine NSDAP-Gruppe gebildet und dann in verschiedenen Städten ihre Sitze gehabt und in der deutschen Schule war das also das bestimmende Element, die ideologische ja, Einführung auch der bolivianischen Schüler, die dort in die Schule gingen, in nationalsozialistische Ideologie. Das war also das Treffpunkt sozusagen der deutschen Kolonie, die deutsche Schule, und auch der Hort, in der diese Ideologie sehr weitergeführt wurde, vor allen Dingen, weil dann die Direktoren, deren Geschichte ich dann auch nachvollziehen konnte in den Akten, ganz aktive Nationalsozialisten waren. Und diese Erinnerungen an die Zeit, denn die waren dann auch noch Schulleiter und Lehrer, als ich kam, 52. Auf der einen Seite, diese Atmosphäre war also auch nach dem Krieg noch weiter bestimmend. Auf der anderen Seite gab es eben diese große jüdische Community. Und dann gab es eben die Nazis, die nach dem Krieg großen Mengen nach Lateinamerika sich absetzten und unter anderem auch nach Bolivien. Und dort lernte ich dann auch, ohne dass ich wusste, wer es wirklich war, Klaus Barbie kennen. Der hieß Klaus Altmann und seine Tochter Ute war meine Schulfreundin. Und ich hatte da dann enge Kontakte mit dieser Familie. Klaus Altmann war zu der Zeit hielt er sich sehr bedeckt, war Verwalter in einem abgelegenen Urwaldregion, Verwalter eines Sägewerkes. Und mich zog es immer in den Urwald oder auch in die Wildnis. Und so bin ich dann in zwei Ferienaufenthalten dort auch gewesen und habe ihn kennengelernt und hatte sehr merkwürdige Erinnerungen an ihn. Und die haben mich eben auch mein Leben lang begleitet. Diese Erinnerungen kriegten eigentlich erst einen Sinn, als ich erfuhr, wer er wirklich war, durch die Enthüllungen, die dann ja in den 70er Jahren erfolgt sind.
Und wie hat sich Ihres Erachtens die Anwesenheit dieser neuen Nationalsozialisten dann auf die jüdische Community ausgewirkt? Wie haben Sie oder auch Ihr Vater die Stimmung in diesen beiden Milieus erlebt? Weil ich meine, Sie waren in beiden Milieus unterwegs.
Ja, das war eine sehr gespannte Atmosphäre, natürlich bestimmt von Abgrenzungen, vollständigen Abgrenzungen. Für die jüdischen Geflüchteten waren das die Nazis, die deutsche Kolonie als Ganzes, so sahen sie die. Und die deutsche Kolonie wollte mit diesen, weil sie Antisemiten waren, das eine, und das andere, weil sie die also als Flüchtlinge aus dem von ihnen verehrten Deutschen Reiches betrachteten, dann auch noch als Vaterlandsverräter angesehen. Also da wurde strengst voneinander getrennt. Es gab keinen Zugang der jüdischen Kinder in die deutsche Schule oder Mitgliedschaft im deutschen Club. Das war streng getrennt, so dass mein Vater immer sozusagen auf beiden Seiten aufgrund seiner Aufgaben, die er hatte als Diplomat, da Kontakte herstellen und pflegen musste und die neue Politik der neuen deutschen Regierung zu vermitteln hatte. Und das ging nicht immer sehr gut, vor allen Dingen die deutsche Kolonie nahm ihm seine guten und engen Beziehungen, auch freundschaftlichen Beziehungen. Unsere Nachbarn zum Beispiel war eine jüdische Familie, mit der wir sehr eng befreundet waren. Und ihre Tochter Kitty war meine beste Freundin. Wir waren also gingen beieinander in den Häusern ein und aus. Das nahm die deutsche Kolonie sehr übel und brachten das auch zum Ausdruck. Das heißt, es war eine absolut schwierige Situation. Und die Nazis, die nach dem Krieg kamen, ja, die konnten sich dort eigentlich wie Fische im Wasser fühlen. Sie fanden da Aufnahme und wie viele da kamen, das ist ungewiss. Hier ist also der prominente Klaus Altmann oder das andere war auch von mir sehr bewunderte Hans Ertel. Das war der Kameramann oder einer der Hauptkameramänner von Leni Riefenstahl und auch ein wichtiger Kameramann in der damaligen Wochenschau, politischer Wochenschau. Der war auch 51 nach Bolivien gekommen.
Von Hans Ertl ist der gedankliche Weg nicht weit bis zu Monika Ertl und damit zur Guerilla gegen die Militärregierung. Dazu hört ihr gleich noch mehr. Juliana Ströbele-Gregor verbrachte ihre Jugend im Bolivien der 50er Jahre. In ihrem Buch »Transnationale Spurensuche in den Anden« beschäftigt sie sich mit den geflüchteten Juden, geflüchteten Nazis und mit der Geschichte von deren Nachkommen. Das führt uns im Interview direkt zu Ejército de Liberación Nacional der bolivianischen Guerilla durch die Geschichte von Monika Ertl.
Und ja, diese Monika Ertl hat ja nun eine ganz eigene Geschichte, denn obwohl in einem Nazi-Umkreis aufgewachsen und in dieser deutschen Kolonie auch sehr eingebettet, bewegte sie sich zu einem irgendwann, und Zeiten der Diktatur Barrientos, bewegte sie sich dann immer mehr davon oder entfernte sich immer mehr davon, aufgrund der Erfahrungen, die sie in Bolivien selber eben mit offenen Augen machte, das, was andere eben völlig ignorierten, die große Ungleichheit in dem Lande, von der großen Armut der Mehrheitsbevölkerung, der indigenen Bevölkerung, der Unterdrückung, der Ausbeutungsverhältnisse, der Extremen. Das war für die deutsche Kolonie, war das alles selbstverständlich, das ist eben so, und man sprach von den dreckigen Indios und die sind faul und dumm. Und Monika bekam dieses in den Expeditionen ja auch, wo sie dann manchmal in Bauernhäusern in der Nähe oder bei ihnen übernachteten, bekam diese Situation sehr eng mit, und das hat sie wohl sehr bewegt. Irgendwann einmal begann sie dann zusammen mit zwei anderen, witzigerweise auch Freundinnen von mir, das eine war eine dann deutsche Ärztin, Tochter auch aus dieser deutschen Kolonie, aber ein bisschen ein schwarzes Schaf, weil sie unstandesgemäß einen Bolivianer aus der unteren Mittelschicht, auch einen Arzt, geheiratet hatte. Und die zweite Person war meine jüdische Freundin Kitty. Und diese drei Frauen machten dann gründeten eine Heimstätte für indigene Frauen, die schwanger waren und mehrere Kinder hatten und die dann da die Kinder in dem Heim lassen konnten und auch selber Beratung und Hilfen bekamen. Etwas, was, also Sozialeinrichtungen gab es in jener Zeit für diese Mehrheitsbevölkerung überhaupt nicht. Das war also was ganz Besonderes. Die Fundación San Gabriel existiert heute immer noch. Es ist ein großes Krankenhaus in einem der von der indigenen Bevölkerung bewohnten Stadtteil. Und Monika war da also eine der Gründerinnen, und sie war dann auch diejenige, die dann für das Geld zuständig war, das heißt das Einsammeln von Spenden, und reiste nach Deutschland, um dort mit den Einrichtungen, die hier existieren, in christlichen Einrichtungen, insbesondere Spenden oder auch Unterstützungen einzuwerben, und hatte da also auch durch ihren Schwager, der dort in Stuttgart zu der Zeit sein Studium, Medizinstudium beendet hatte, Zugang zu einer da sehr aktiven lateinamerikanischen Studierenden-Community. Und die in jener Zeit, das sind die also 68, 69, sehr aktiven, politisch aktiven oder sich aktivierenden oder lateinamerikanischen Community, in der sie dann auch war und sicher von dort, das ist jetzt meine Hypothese, sehr viel Anregungen bekam, nachzudenken über das, was sie in Bolivien selber beobachtet hatte, aber irgendwie politisch oder theoretisch auch überhaupt nicht eingeordnet hatte. Und so ging dann ihr Weg zur Guerilla. Sie wurde dann angeworben oder ließ sich anwerben von der Nationalen Befreiungsfront, die Nachfolgeorganisation von der Guerilla von Che Guevara. Und natürlich der Tod von Che Guevara und dann auch der Tod eines Begleiters oder eines Mitkämpfers in Peredo, das waren eben sehr starke Einflüsse auf Monika Ertel. Und so wurde sie Kämpferin und war dann im ELN in der zweiten Guerilla, wie es immer heißt, in La Paz zuständig für Nachschub, für Logistik, für Organisationsfragen. Die ging also nicht als Kämpferin in den Urwald nach Teoponte, wo dann diese zweite Guerilla auch ganz furchtbar aufgerieben wurde, weil das alles junge Leute waren, die ja aus der Stadt kamen und von sich dort überhaupt nicht, auch wenn sie eine kurze Ausbildung genossen hatten, dort überhaupt nicht als Kämpfer überleben konnten. Und gut, Monika Ertel blieb war in der Stadt und wurde dann tauchte dann unter, als aufflog, wer sie war. Und sie wurde ja dann in Deutschland vermutet und das als Attentäterin des bolivianischen Konsuls in Hamburg. Auf den 72 war es, glaube ich, ein Attentat, also getötet wurde, Attentat in seinem Büro erfolgte und die Täterin war, das war zumindest der Aussagen nach der Sekretärin oder der eine weibliche Person und Beschreibungen, obwohl verkleidet, mit Perücke und so weiter, Beschreibungen zielten bei vielen auch darauf, dass das Monika Ertel sein könnte.
Ganz geklärt werden konnte nie, dass Monika Ertel tatsächlich dieses Attentat verübt hat. Ihre Geschichte macht auch deutlich, wie gespalten die deutsche Community in Bolivien war. Dennoch war die Zahl der Menschen, die sich tatsächlich einer linken Bewegung oder gar der Guerilla angeschlossen haben, gering. Zumal auch junge Deutsche eigentlich immer einer ökonomischen Upper Class angehörten, wie Ströbele Gregor berichtet. Wir hören gleich noch einiges darüber, wie die aktuelle Situation der deutschen Gemeinschaft in Bolivien sich darstellt. Wie geht die deutsche Kulturgemeinschaft, wie sie heute heißt, mit ihrer eben größtenteils nationalsozialistischen Geschichte um? Ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung ist nämlich wieder abgewandert. Juliane Ströbele-Gregor zeigt sich in unserem Interview sehr skeptisch.
Das ist eine ganz, ich finde, makabre Geschichte, weil natürlich hat sich die deutsche Kulturgemeinschaft, die alten Herren von damals sind oftmals schon nicht mehr am Leben und haben sich zurückgezogen oder sind auch woanders hin, nach Deutschland dann zurück, manche im Alter, im Altenheim, also Seniorenheim gegangen, aber die setzt sich heute, diese Kulturgemeinschaft, im Großteil aus ganz anderen Personen zusammen, die nicht unbedingt eben noch diese großen Familien, wobei es diese großen Familien, die großen deutschen Familien mit große Unternehmen haben, die gibt es immer noch. Und da sind immer noch einzelne Familienmitglieder, die diese Unternehmen aufrechthalten. Aber ansonsten sind es eben ganz viel jetzt Leute, die entweder Lehrer der deutschen Schule, Lehrerinnen oder aber auch viel, die mit Entwicklungspolitik zu tun haben. Das heißt, das ist, die setzt sich schon anders zusammen, diese Community. Aber das Makabre, und das ist sozusagen der Schluss auch meines Buches, ist, dass eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte überhaupt nicht stattfindet. 2014 wurde gefeiert das 100-jährige Bestehen der deutschen Kulturgemeinschaft in La Paz und ich war zu der Zeit auch anwesend und auch zu einer der großen Veranstaltungen eingeladen. Und natürlich, dass man auf Großveranstaltungen mit Festreden, dass man da nicht unbedingt über die negativen Seiten der eigenen Geschichte spricht, ist vielleicht verständlich, obwohl es sicherlich gut getan hätte, auch dazu ein Wort zu verlieren. Aber das Makabre ist, wenn Sie dann, das können Sie auch im Internet finden, die Kurzdarstellung oder kürzere Darstellung, sind immer nur wenige Seiten, der eigenen Geschichte, da kommt das auch nicht vor. Das ist, da ist, sind dann zwei Sätze von Irrungen und Wirrungen während der Kriegsjahre die Rede. Und das ist alles. Das heißt, eine Auseinandersetzung innerhalb der deutschen Kulturgemeinschaft zu diesem Thema findet nicht statt. Wer da Impulse versucht hat zu geben, war das Goethe-Institut oder auch die Ebert-Stiftung mit Veranstaltungen, in der sie zum Beispiel eine Veranstaltung über Diskontinuität von nationalsozialistischem Denken einen Kongress gemacht hat und auch eine Veröffentlichung, wo sie über Neonazis in Deutschland, aber eben auch über die Auseinandersetzung versuchte mit der bolivianischen Geschichte und da dann eine ganze Reihe von jetzt mittlerweile ja nun älteren jüdischen Flüchtlingen, ehemaligen Geflüchteten, die dann ihre Geschichte erzählten. Und das ist dann auch veröffentlicht worden. Und das war also eine große Veranstaltung. Es ging über mehrere Tage. Aber es hat offensichtlich, es war 2006, es hat offensichtlich in der deutschen Kulturgemeinschaft nicht dazu geführt, zu einem anderen kritischen Denken bezüglich der eigenen Geschichte zu kommen. Die Verbindung zu den, nun sind es zu den jüdischen Geflüchteten, und nun sind es Juden, sind Juden dann der Bolivianer geworden, die ist ist auf so einem formalen Ebene, dass man also zum Gedenken der Reichspogromnacht dann gemeinsam auf den jüdischen Friedhof geht. Ja, also solche, natürlich die Botschaft, sind da immer sehr aktiv gewesen, alle Botschafter eigentlich, um da also eine engere Beziehung wiederherzustellen und zu einem Dialog zu kommen. Aber das ist doch sehr auf nicht sehr große Erfolg, kann man sagen, gestoßen. Man ist heute also nicht mehr absolut sich ablehnend, aber es sind unterschiedliche Kreise.
Wie ist das, Frau Ströbele-Gregor, mit was für einem Gefühl beendet man so ein Buch? Es ist ja eine ziemliche Zeitreise, ja. Auch eine persönliche Zeitreise. Wie geht man da raus oder wie sind Sie da rausgegangen?
Ja, für mich war das endlich mal, dass diese unterschiedlichen Fäden und Erinnerungssplitter zusammenzubringen und auch in ihren historischen und politischen Kontext zu stellen, weil ich eben auch über die bolivianische Geschichte da schreibe, die in jeder Situation, jeweils herrschte, die Beziehungen zu Bolivianern, also diese den Gesamtkontext zu beleuchten mit diesen unterschiedlichen Facetten. Und das war für mich schon ein wichtiger Schritt und ein wichtiges Ergebnis, das so zusammenfügen zu können und da eine ja dieses Patchwork, was es ja ist von sozialen Räumen und von sozialen Beziehungen, in eine bestimmte Logik auch zu bekommen und damit meine Erinnerungen gut ordnen zu können. Und dann ist natürlich meine Hoffnung immer, dass es sowohl, es ist ja ein Teil deutscher Geschichte, und dass sich auch in Deutschland man sich ein bisschen doch noch mehr erinnert und auseinandersetzt mit diesen Folgen der deutschen Geschichte, wie sie sich dann im Ausland abgespielt hat und welchen Einfluss das dann, ich meine, also diese ganzen auch geflüchteten Nazis dann, das ist ja, ich meine, das ist ja nicht nur Barbie, nicht? Das ist ja eine ganze große Gruppierung, die sich in verschiedenen Ländern Lateinamerikas niedergelassen hat und da jeweils eng mit den Diktatoren zusammengearbeitet hat. Das wirklich als Teil der deutschen Geschichte zu betrachten, aber eben auch diese jüdische Fluchtgeschichte. Und das ist ist für mich schon wichtig. Und das andere ist, dass es natürlich jetzt in diesem Augenblick oder diesen zwei Jahren, in dem auch hier nach Deutschland nun die Menschen in Massen flüchten, aus Kriegsgebieten und von Verfolgung, dass man sich doch da mal ein bisschen mehr klar macht, wie das mit der eigenen Geschichte zu tun hatte.
Das war Juliana Ströbele-Gregor zu ihrem Buch Transnationale Spurensuche in den Anden. Wer mehr über die Geschichte der Deutschen in Bolivien erfahren möchte, sei auf folgende Veranstaltung hingewiesen. Diesen Sonntag liest Juliana Ströbele-Gregor im Rahmen der Lateinamerika-Woche aus ihrem Buch vor und beantwortet Fragen.